Paulus erklärt in Römern, wie der Plan Gottes für die Rettung von uns Menschen aussieht. In sehr eindrücklicher Weise, auch sehr anspruchsvoll eigentlich, seine ganzen Argumente. Er erklärt die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit. Und er entfaltet ein großes Bild dessen, was uns in der Herrlichkeit als Christen erwarten wird. Und er schreibt, und weil Gott sie, die Nachfolger Jesu, für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Er hat sie für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das hat alles Gott gemacht. Alles, was der Paulus hier sagt, kommt von der Seite Gottes her. Ist keiner von uns beteiligt. Alles kommt von ihm. Und wenn das so ist, wenn alles von Gott gemacht und bereitet wurde, wenn er als Schöpfer hinter all diesen Versprechen steht, der Rettung, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, sagt der Paulus dann. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wenn man all das vor Augen führt, was Gott getan hat, was können wir dann noch sagen? Wer kann irgendetwas gegen uns haben? Gott ist für uns. Und ich lese uns nun diesen Abschnitt, der sehr bekannt ist, sehr viel und gern gelesen wird, und ich möchte mit uns heute Morgen mit diesem Text beschäftigen. Römer Kapitel 8, Verse 31 bis 39. Ich lese das aus derselben Übersetzung wie dieser Korintherbrief von derselben Neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt in Römern, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen geführt haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere schenken? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst hat sie ja für gerecht erklärt. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Ein wunderbarer Text, den Paulus hier den Römern schreibt. Gott ist für uns. Wir sehen als erstes einmal, Gott ist für uns, denn er hat es uns bewiesen. Und als zweites werden wir sehen, Gott ist für uns, denn er bringt uns ans Ziel. Wenn man das liest, was Paulus bis zum Kapitel 8 über Gott erklärt, Was kann man angesichts dessen dann noch sagen? Eines kann man dann ganz gewiss sagen, Gott ist für uns. Gott ist für uns. Das muss man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist für uns. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hier könnte genauso gut stehen, Gott ist gegen uns. Mit Recht könnte das stehen. Was haben wir denn Gutes geleistet? Was haben wir dann eingebracht? Wo sind wir dann gut in unseren Gedanken, in unseren Handeln? Und im Römerbrief beschreibt das Paulus, keiner ist gerecht, keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott wirklich. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger und so weiter und so fort. Hier könnte genauso gut stehen, Gott ist gegen uns. Und das würde mit Recht stehen, hätte genug Gründe, um gegen uns zu sein. Und wenn wir das nicht begriffen haben, haben wir gar nicht begriffen, was das denn heißt, wenn hier steht, Gott ist für uns. Er könnte gegen uns sein, weil wir egozentrisch und selbstherrlich leben. Jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Schon gar nicht nach Gott fragt, was ihm gefällt. Aber nein, Gott überrascht uns immer wieder. Hier steht, Gott ist für uns. Er ist für dich und er ist für mich. Wenn das Paulus über Gott, den Schöpfer, sagt, dann sagt er nicht einfach das so, weil das so schön und nett klingt. Es ist nicht so ein frommes Gesäusel, das von Oberflächlichkeit es einem fast übel wird. Er sagt es, weil Gott das unter Beweis gestellt hat. Und weil er weiß, dass Gott das verbürgt. Und zwar, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Gott opferte seinen eigenen Sohn und zeigt damit unmissverständlich, dass er für uns ist. Das macht er nämlich für uns. Und ich habe schon einmal gehört, dass das Gott schlussendlich für sich selbst macht. Aber da muss ich einfach sagen, das stimmt nicht. Gott macht das für uns, aus Liebe zu uns. Weil er uns retten will, weil er uns erlösen will. Wir liegen Gott am Herzen, ist das nicht etwas Wunderbares? Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist für uns. Und jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, kann man mal grundsätzlich sagen, Gott ist für dich. Und das hat er bewiesen. Indem, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Mit Jesus beweist er uns seine absolute Zuneigung. Mit seinem Sohn hat er sich uns mit Haut und Haar geschenkt. Und mit seinem Sohn hat er uns den Weg in die Herrlichkeit, in den Himmel aufgestoßen. Jesus ist der unmissverständliche Beweis Gottes, dass er für uns ist. Und es ist der Beweis Gottes für seine unfassbare und unbegreifliche Liebe. Gott, und so sagt es Paulus im Kapitel 5 des Römerbriefes, beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist Evangelium. Er hat nicht zuerst von mir verlangt, dass ich irgendwas noch gut machen muss. Und dann, wenn ich es gut genug mache, dann sagt er so, jetzt erbarme ich dich und jetzt liebe ich dich. Gott hat uns geliebt, als wir gar nicht eigentlich liebenswürdige Partner für ihn waren. Das ist eben Liebe. Im Sterben und Auferstehung von Jesus Christus gibt Gott allen Menschen unmissverständlich zu verstehen, dass er uns liebt und das im Grunde genommen für uns ist. Und jeder, der sich Jesus zuwendet, der wird gerettet. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Wenn du diese Zuneigung Gottes erwiderst, dann kommst du in die volle Zusage hinein: Gott ist für mich. Das steht wie ein Felsen in der Weltgeschichte. Gott ist für uns. Und wenn ich mich Jesus zuwende, dann ist Gott ganz persönlich für mich. Das ist das Zweite: Gott ist für uns, denn er bringt uns ans Ziel. Wer kann uns da noch etwas anhaben, fragt Paulus. Wer kann noch etwas gegen uns einwenden? Niemand kann uns etwas anhaben. Niemand kann uns das wegnehmen. Und hier spricht Paulus von der Herrlichkeit. Oder ganz einfach gesagt, er spricht vom Himmel. Er fragt eigentlich: Gibt es noch irgendetwas oder irgendjemand, der den Gläubigen den Himmel streitig machen könnte? Gibt es irgendjemand, der etwas vorbringen könnte, um zu sagen, der verdient den Himmel nicht? Müssen sich die Gläubigen vor einem Ankläger fürchten, den sie vielleicht noch gar nicht so gut kennen, der dann plötzlich überraschend erscheint und die Anklage hervorbringt? Der uns den Eintritt zum Himmel verwehrt? Wir wissen jetzt noch nicht von dem, aber es könnte ja sein. Genau, wenn man Leute fragt: Weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ja, ich weiß es ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, was vielleicht noch kommt, was für Fragen da kommen. Gibt es das denn? Müssen wir vor so etwas noch Angst haben? Nein. Unmöglich. Wir müssen keine Angst haben, das will der Paulus uns deutlich machen. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie für gerecht. Kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Königreich. Und da ist der König. Und jetzt kommen Leute und die schleppen mich vor den König und klagen mich an. Ja, das ist so ein komischer Kerl, der hat das und das und das und das gemacht, den musst du aus deinem Land rauswerfen. Und der König sagt: Nein, den werfe ich nicht aus meinem Land, der bleibt drin. Wer will da noch was sagen? Niemand. Wenn Gott gerecht gesprochen hat, dann ist man gerecht. Punkt. Und nichts, aber auch gar nichts, wird uns das streitig machen können. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Fragt Paulus. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Er ist unser Fürsprecher. Niemand muss sich Sorgen machen, dass er, wenn er gerettet ist und Jesus treu nachfolgt, von dem geht ja der Paulus aus, dass wir Jesus nachfolgen. Nicht, dass wir eine Bekehrung aus der Tasche nehmen und sagen, wir haben uns einmal bekehrt, 1955. Und das war noch ganz eine nette Sache, aber sonst habe ich dann eigentlich nicht mehr viel mit dir zu tun gehabt. Aber ich habe das mal gemacht. Nein, Jesus spricht immer von der Nachfolge. Es geht um Nachfolge. Wer Jesus nachfolgt, geht nicht verloren. Jesus ist unser Fürsprecher. Das ist der Grund, weshalb wir Christen in Gott geborgen sein können. Das, was uns oft als Hochmut nachgesagt wird: Ja, die tun so, wie sie sicher wären, dass sie in den Himmel kommen. Jawohl, wir kommen in den Himmel. Warum? Weil es Gott uns versprochen hat. Und weil er das verbürgt. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, sagt Paulus im gleichen Kapitel 8, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und in Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater. Das ist ein enormes Privileg. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, wie früher. Wir brauchen nicht mehr zu sagen, wenn uns jemand fragt, kommst du in den Himmel? Ja, ich weiß es gar nicht und ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Wenn du an Jesus glaubst und dein Leben Jesus gehört, dann kommst du garantiert 100%ig in den Himmel. Nein, 200%ig, wenn das möglich wäre. Das sagt der Paulus hier. Nichts, aber auch gar nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Er bringt uns ans Ziel. Er bringt uns in den Himmel. Und das ist das, was Paulus vor Augen hat. Nicht das Leben heute. Das leben wir einmal, da komme ich dann noch dazu. Paulus, wenn er von diesen Dingen spricht, dann hat er immer die Herrlichkeit vor Augen, die Ewigkeit. Er ist auch der, der gesagt hat, was ist denn das, was ich hier leide? Wenn ich die Herrlichkeit vor Augen habe, ist das ein Klacks, was ich hier auf dieser Erde durchmachen muss. Das verblasst. Das ist die Perspektive des Paulus. Gott wird uns in den Himmel bringen. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Nichts. Paulus sagt sogar, mit all dem müssen wir rechnen, das gehört zu unserem Leben, was soll das? So ist das Leben heute, auch als Christen. Es heißt ja sogar, dass wir um Gottes Willen ständig mit dem Tod bedroht werden, was wir da hier in Zürich gar nicht sagen können. Man behandelt uns wie Schafe, die zur Abschlachtung bestimmt sind. Aber auch das. Und wenn wir abgeschlachtet würden, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts, aber auch gar nichts. Wenn uns solche Dinge zustoßen, heißt das nicht, dass wir Gott missfallen. Und er uns nun straft und uns verwirft, weil es uns schlecht geht. Nein, das gehört eben zum Leben. Der Sieg des Glaubens liegt nicht darin, dass wir Unannehmlichkeiten verhindern können. Der Sieg des Glaubens liegt darin, dass wir in jeder Situation wissen, dass wir trotzdem gerettet sind. Dass wir den Sieg haben in jeder Lage und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Den Sieg tragen wir davon, weil wir wissen, dass uns niemand und nichts wegnehmen kann, was uns Gott geschenkt hat. Und ich ab da, als ich mir da diese Gedanken mache, ist mir ein kleiner Spiritual in den Sinn gekommen, den ich jetzt nicht singe, aber der Dialekt ist, und die Dialekt nicht verstehen, die müssen halt ein bisschen passen, aber so viel verpasst ihr nicht. Aber das Lied ist mir dann in den Sinn gekommen. Ich habe etwas, wo kein Mensch kann geben, aber wo man auch niemand kann nehmen. Ich habe etwas, und das ist so groß und das hält mich jeden Tag. Dieser kleine Text sagt genau das aus. Ich habe etwas, wo kein Mensch kann geben. Nur Gott. Aber niemand kann mir das nehmen. Niemand und nichts. Ja, ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, wo oft auch viele Christen fürchterlich Angst haben von unsichtbaren Mächten, aber auch die unsichtbaren Mächte, nichts können die anhaben. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, egal was auf uns zukommt, auch wenn ganz Zürich einmal überflutet wird, wenn der Damm bricht in Sihl. Nichts, auch nichts Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ist das nicht gewaltig? Überhaupt nichts vermag uns von der Liebe Gottes zu trennen. Absolut nichts. Weder Flutwellen, Krankheiten, noch böse Mächte, noch Konkurse, nichts. Ist es nicht oft so, dass wir den Glauben vielleicht definieren über das, was uns Gott das für uns in unseren Augen Gutes zuführt? Aber Paulus sagt, das ist hier nicht so relevant. Die Liebe Gottes kann durch nichts zerstört werden. Paulus will uns Christen klar machen, er will uns eigentlich sagen, dass wir verstehen, wo die Rettung eigentlich liegt. Nicht in den Erfolgen, die wir hier ausweisen können, sondern in der Herrlichkeit, die wir erlangen durch die Gnade Gottes. Wie schnell lassen wir uns dazu verleiten, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, die Liebe Gottes in Frage zu stellen. Liebt er mich dann noch? Hat er mich gern, wenn er das zulässt? Oder vielleicht fragen wir dann, ja, wo ist dann dieser Gott? Übrigens auch Psalmisten fragen das. Wo ist er denn? Kann das ein Gott der Liebe sein, der mich durch so ein Elend hindurchgehen lässt? Wir sind krank und denken vielleicht, Gott hätte uns nicht mehr lieb. Sonst würde er uns nicht krank sein lassen, sonst würde er uns gesund machen, wie andere Christen gesund sind. Warum muss ich gerade krank sein? Und dann suchen wir mal die Schuld bei uns und dann suchen wir die Schuld noch bei Gott. Das ist aber nicht der Glaube und das Vertrauen, das uns die Bibel lehrt. Das Geheimnis des Glaubens kann mit einem schlichten Wort beschrieben werden aus einem Psalm, mit einem dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und das sagt ein Mann, der sagen musste, ich wäre fast verzweifelt am Glauben, fast gestrauchelt. Ich sah, wie es dem Gottlosen gut geht und wie ich als einer, der dich ehrt und der dich fürchtet, ich muss unten durch, ich werde verlacht und verhöhnt. Und er ringt sich durch diese ganze Klage zu diesem, dennoch bleibe ich stets an dir. Warum? Müsst einmal diesen Psalm lesen, Psalm 72. Ganz faszinierend. Er hat sich zurückgezogen, so wie uns der Martin heute Morgen gesagt hat, und hat an das Ende der Menschen gedacht, die ohne Gott leben. Er hat an die Herrlichkeit gedacht, die Gott ihm bereithält. Er hat überlegt, wohin gehen denn diese Menschen, die so gottlos leben, die Gott spotten. Dann hat er begriffen, dass die dorthin gehen, wo er nicht hin will. Und dass sich das, was er erlebt, an Negativen in seinem Leben sich lohnt, deshalb sagt er, und dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist der Glaube. Glaube heißt nicht, dass wir einander möglichst viele Erfolge vorweisen können. Wir haben gebetet wie die Weltmeister und dann sind 10 Menschen gesund geworden. Wunderbar, ich finde das auch schön. Ich sage, das kann auch passieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass unser Glaube deswegen stärker ist als der Glaube eines Menschen, der unten durch muss. Wir sind in unserem Glaubensleben oft zu stark erfolgsorientiert. Und mit diesem Erfolgsorientiertsein stressen wir uns selbst und gegenseitig. Weil wir meinen, der richtige Glaube weise sich durch massenhaft sichtbare Erfolge aus. Aber der Glaube weist sich zutiefst in diesem schlichten Wort, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und Leib und Seele meint hier, so vom hebräischen Denken her, meint die Ganzheit des Menschen. Wenn es mir ganzheitlich schlecht geht, wenn ich schreien könnte, oder ich schreie auch, aber eins weiß ich, du bist alle Zeit meines Herzens Trost. Der Glaube zeigt sich aus, wo in den widrigsten Umständen dieses dennoch zu hören ist. Ich bin zwar krank, ich freue mich nicht darüber, dass ich krank bin, aber eins weiß ich, auch diese Krankheit kann mich von der Liebe Gottes nicht trennen, nie und nimmer. und ich werde in die Herrlichkeit eingehen. Oder ich habe meinen ganzen Besitz verloren. Ich habe falsch spekuliert. Oder ich habe eine Firma aufgebaut, ich habe Pech gehabt. Ich ging Konkurs, ich habe nichts mehr am Schluss. Ja, hat jetzt Gott seine Liebe aufgekündigt? Oder kann ich jetzt sagen, jetzt habe ich alles verloren, aber eins habe ich nicht verloren, das kann mir niemand nehmen. Die Liebe Gottes, die bleibt bestehen. Und ich werde in die Herrlichkeit eingehen, ob als Armer oder Reicher. Nichts kann mir das wegnehmen. Wie tragisch ist es doch, wenn Christen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, mit Gott zu hadern beginnen. Ich bin noch nicht gestorben und ich kann jetzt gut sprechen, ich weiß das. Aber ich kann auch nicht einfach schweigen, weil ich noch nicht gestorben bin, weil wenn ich gestorben bin, kann ich nicht mehr sprechen. Also muss ich es jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob ich es besser mache. Aber ich möchte einfach uns das einmal vor Augen führen, wenn wir auf dem Sterbebett liegen und leiden müssen. Und wir dann mit Gott hadern. Was ist das für eine Tragik? Jeder Mensch muss sterben. Und kein Mensch hat von Gott die Zusage, weil ich dich liebe, dann wirst du einen leichten Tod haben. Ich war schon an manchen Sterbebetten und habe dafür gebetet, dass Gott bald schenkt, dass der letzte Atemzug getan werden darf. Weil Sterben ist wirklich nicht schön. Aber Gott lässt es regnen über den Gerechten und Ungerechten. Er lässt die Sonne scheinen über den Gerechten und Ungerechten. Und so werden auch Christen, die einen werden einen langen, leidvollen Tod durchstehen müssen, andere, die werden einen leichten Tod durchstehen. Werden schnell sterben, das heißt, oh, das ist ein schöner Tod. Schlafen und nicht mehr erwachen. Und dann gibt es Leute, die überhaupt nichts von Christus halten und von Gott, die haben einen leichten Tod. Und es gibt Leute, die überhaupt nichts halten von Christus, die haben einen schwierigen Tod. Unser Glaube beweist uns nicht, ob uns Gott liebt, ob wir einen leichten oder schwierigen Tod haben. Der Glaube zeigt sich, dass wir dann auch sehen, auch wenn ich jetzt sterben muss, wie es mir nicht gefällt, alles hat seine Zeit, haben wir gehört, so bin ich doch dankbar, dass mich auch das von der Liebe Gottes nicht trennt. Nehmen wir jetzt mal das an einem einfachen Beispiel. Wenn mir die kleine Zeh wehtut, nehmen wir jetzt an, sie haben mir wehgetan bis vorhin und immer stärker, weil ich ihm gedacht habe, oh, die tut mir weh und habe mich darauf konzentriert und dann wird der Schmerz intensiver. Jetzt muss ich predigen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt muss ich präsent sein. Kaum stehe ich da und ich beginne, schmerzt meine Zehe nicht mehr so stark. Warum? Weil ich auf andere Dinge konzentriert bin. Und wenn ich im Leid, in der Not immer mich darauf konzentriere, dass ich ein Armer bin, was ich alles durchmachen muss und vergesse daran zu denken, dass das mich nicht von der Liebe Gottes trennt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Paulus will uns Christen zeigen, dass die Zusage der Liebe Gottes nicht in dem begründet wird, was wir gerade durchmachen, sondern Gottes Liebe ist beständig in und durch jede Lebenssituation hindurch. In jedem Moment dürfen wir wissen, dass nichts, aber auch gar nichts uns von der Liebe Gottes trennt. Und wenn wir als Christen reifer werden wollen, dann ist das die Übung, die wir zu lernen haben. Das beginnt im Kleinen, dass wir lernen, uns vor Augen zu halten. Wenn ich eine Prüfung verschifft habe in der Schule, gut, dann kann ich mal sagen, ich hätte mehr lernen müssen, das müsst ihr dann auch sagen. Aber ihr könnt dann auch sagen, auch wenn die Prüfung daneben ging, ich komme trotzdem in den Himmel. Das schmälert die Liebe Gottes nicht. Die Liebe Gottes hat Bestand durch alles hindurch. Wenn ich einen lieben Menschen verliere, das mich schmerzt, vielleicht über Jahre schmerzt mich das, aber im Schmerz kann ich immer wieder dazu finden und sagen, auch dieser Schmerz trennt mich nicht von der Liebe Gottes. Gott liebt mich, Gott ist für mich. Und wenn wir das nicht lernen als Christen, dann haben wir eine der wichtigsten Lektionen nicht gelernt. Und dann, ich sage es immer wieder, dann sind wir trostlose Christen, die nicht mehr zu trösten sind. Und wenn ich zu euch einmal ans Bett komme und diesen Abschnitt von Römer lese, dann werdet ihr denken, oh komm, hör doch auf mit diesem. Du verstehst ja gar nicht, was ich für Schmerzen habe. Oder ihr werdet denken, wie wunderbar, dass mir wieder vor Augen geführt wird, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennt. Auch dieser Schmerz nicht, auch diese Seele, wo ich jetzt drin stecke. Ich bin nicht ein Verworfener Gottes, sondern ich bin ein Geliebter Gottes. So geht das. Und das müssen wir lernen im Kleinen. Wenn wir es im Kleinen nicht lernen, werden wir es im Großen nicht können. Wenn wir immer, wenn etwas schlecht geht, immer die Liebe Gottes in Frage stellen, dann werden wir das auch tun, wenn schwere Prüfungen uns herangeraten. Wenn wir lernen, im Kleinen schon einfach wirklich zu lernen, das zu glauben, dass die Liebe Gottes Bestand hat, auch durch meine Not hindurch, dass das der Verbindung mit Gott keinen Abbruch tut, dann werde ich auch reifen. Und ich werde ein Christ werden, der zum Vorbild wird für viele. Gott ist für uns. Gott ist für uns, denn er hat es uns bewiesen. Er hat es nicht nur einfach gesagt, wie das so viele Gurus tun. Die sagen immer von Liebe und weiß ich was. Gott hat etwas dafür getan. Etwas ganz Handfestes und Greifbares, was in der Weltgeschichte seinen Niederschlag gefunden hat. Und Gott ist für uns, denn er bringt uns ans Ziel. Und nochmals, ein Vers, der das so wunderbar sagt, im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 8, auch aus dieser neuen Übersetzung. Gott wird euch die Kraft geben. Gott wird euch die Kraft geben. Beachtet das. Gott wird sie euch geben. Im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist. Damit an jenem großen Tag, und wir sehen wieder, das Ziel ist dieser große Tag in der Herrlichkeit bei Gott. Das Ziel ist nicht hier. Wer als Christ das Ziel hier hat, das ist ein armer Christ. Das hat auch noch nicht verstanden, um was es geht im Glauben eigentlich. Das Ziel ist ganz woanders. Bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Gott wird euch die Kraft geben. Gott wird das tun. Gott ist für dich und Gott ist für mich. Und wenn du Zweifel hast und wenn du denkst, du wärst unwürdig aus irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen, dann nimm das heute mit nach Hause und freue dich, Gott ist für mich. Und nimm das mit und denke, keine finstere Macht. Und wenn du noch so viele Bücher gelesen hast über Okkultismus und was böse Mächte können, dann nimm das mit und denke, und wenn es noch so viele böse Mächte gibt um mich, und die gibt es, keine dieser Mächte kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Gott ist für mich. Das ist die wunderbare Botschaft des Schöpfers an uns. Amen. Ich bete mit uns. Vater, es ist erstaunlich, dass du für uns bist. Für uns Menschen, die dich schon so oft beleidigt haben. Durch Worte, durch Werke. Und doch deine Liebe ist unfassbar. Du hast alles unternommen, um uns zu zeigen, dass du für uns bist. Dass du es gut mit uns meinst. Dass es dein Wunsch ist, dass wir das Ziel erreichen, dass wir in die Herrlichkeit eingehen. Dass es stimmt, was dein Wort sagt. Dass du nicht möchtest, dass ein Mensch verloren geht. Und es ist fast nicht zu fassen, wie viele Menschen das belächeln, das nicht ernst nehmen wollen, einfach spotten über deine Liebe. Aber wir dürfen wissen, du bist für uns. Und wenn wir deine Kinder sind durch den Glauben an Jesus Christus, so wirst du uns ans Ziel bringen. Und nichts, aber auch gar nichts und niemand wird uns trennen können von deiner Liebe. Schenke, dass wir das lernen, im Kleinen und im Großen. Und dass wir Menschen sind, denen man das abspürt, in aller Not, doch dieses dennoch zu wieder hervortritt. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst meine rechte Hand. Und nichts, gar nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Amen.